palabras no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo.
Herzlich willkommen zur letzten und finalen Episode von Geburtsrecht glücklich sein. Numero 10. Heute ist das Grande Finale. Heute werde ich noch so ein bisschen preisgeben von dem, was wir in Shifter für meine Geschwister getan haben. Dass wir auch tatsächlich beim Jugendamt vorstellig waren und diverse Situationen geschildert haben, die dann tatsächlich nicht ernst genommen worden sind. Und dann kommt schon der nächste große Bruch. Und das war tatsächlich dann der Umzug nach England, was der tatsächlich in mir ausgelöst hat. Oder besser gesagt, was er angestoßen hat. Das werde ich jetzt mit euch in dieser Folge besprechen, beziehungsweise werde ich euch erzählen. Besprechen könnt ihr ja nicht, ne? Also noch habe ich keine Live-Hotline, aber wer weiß, was in Staffel 2 abgeht. Weil diese Staffel geht zwar zu Ende, ja, aber das hat immer noch nicht zu bedeuten, dass von meiner Seite aus keine Ideen mehr da sind. Nein, ganz im Gegenteil, Staffel 2 wird stattfinden. Ich habe jetzt einen besseren Plan vom Podcast-Business. Ich habe mir sehr viel angelesen, habe mich selber trainiert, bin tatsächlich auch mit dieser ganzen Geschichte gewachsen. Es sind ganz, ganz viele, viele, viele tolle Sachen passiert währenddessen. Es sind zum Teil die Komplimente, die ich bekommen habe, das Feedback, die Resonanz an sich und natürlich auch in der Familie hat sich viel getan. Das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich ist es so, dass dieser Podcast ja nicht unbemerkt bleibt und dass diverse Familienmitglieder tatsächlich auch mitgehört haben. Und da gab es dann tatsächlich ein, zwei spezielle Sternmomente, an die ich mich jetzt gerade sehr, sehr gerne zurückerinnere. Und das möchte ich gerne tatsächlich auch in Staffel 2 preisgeben. Das möchte ich mit euch teilen, denn ich denke mal, dass das vielleicht ja auch schon etwas sein kann, was vielleicht jemandem auch noch weiterhilft, ne? Dass es tatsächlich was bringt, über Sachen zu reden. Ich muss auch ganz ehrlich eingestehen, dass ich sehr positiv überrascht auch von mir bin, da ich tatsächlich mich selber geöffnet habe und mich nicht nur einer Person geöffnet habe, sondern tatsächlich wirklich eine große, große Bandbreite angesprochen habe. Denn das belegen alleine schon die Zahlen von diesem Podcast, das muss man ganz klar sagen. Insgesamt wurde dieser Podcast bei jetzt 10 Folgen, die 10. Folge zählt da noch nicht mit, über 400 Mal abgespielt. In 4 Ländern wird dieser Podcast gehört und die Zielgruppe ist tatsächlich auch in meinem Alter. Also es ist so, dass dort sehr, sehr viel, denke ich mal, Interesse herrscht. Ne? Also auch von etwas betagteren Herren. Also sprich, die Statistik sagt auch, dass 60 plus zuhört und das auch zum großen Teil. Also muss da ja etwas sein. Und dafür will ich mich erstmal heftigst bedanken. Ohne all diese Resonanz und auch ohne dieses positive Feedback wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Ich glaube, dann hätte ich nach der 5. Folge vielleicht alles versucht, so ein bisschen schnell zusammenzupacken und dann war es das, ne? Aber das war nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und Spaß gebracht, was es jetzt natürlich auch noch tut. Also, genug geredet. Ich springe jetzt mal rein in die Story. Dementsprechend sind wir jetzt wieder zurück in Schiffdorf. Dort habt ihr mitbekommen, was alles stattgefunden hat, wie ich mich gefühlt habe, was es alles mit mir gemacht hat, dass ich tatsächlich meine Geburtstage feiern konnte, dass ich Gäste hatte, dass ich einen tollen Bruder hatte, dass ich Freiheit hatte, ne, dass ich eine Jugend hatte. Aber es gab auch viele Momente, die einem nachdenklich gestimmt haben, insbesondere wenn es dann um das Thema meine Geschwister ging. Meine Pflegeeltern haben das natürlich alles mitbekommen, was dort in Bremerhaven abgegangen ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich ja bei meiner Mama war, dieses eine halbe Jahr. Und dementsprechend hat sich meine Mutter natürlich etwas auf die Fahne geschrieben, ne? Und das war in dem Moment tatsächlich auch meine Geschwister zu helfen. Also haben wir Hausbesuche abgestattet, wir haben die Kinder bei uns gehabt, also sprich meine Geschwister bei uns gehabt. Und ja, wir haben alles getan. Wir haben sie eingekleidet, wir haben sie beschäftigt. Wir sind mit denen nach Burger King gefahren als Beispiel. Und ja, ne, haben tolle Sachen erlebt. Leider ist es so, dass es eben zu Hause nicht so war bei meinen Geschwistern. Dort war es so, dass meine Mama ja immer noch mit diesem Freund zusammen war, der über mich gestellt wurde. Und sagen wir es mal so, der hat sich dann tatsächlich auch nochmal wie eine Axt im Wald benommen. Wir haben echt Verdacht, wir haben einen riesen Verdacht gehabt. Mit dem sind wir dann tatsächlich auch zum Jugendamt gegangen und haben es denen auch erklärt und auch erzählt, anhand von Aussagen, die von meinen kleinen Geschwistern gekommen sind. Und leider war es tatsächlich so, dass das Jugendamt diese Sache absolut gar nicht ernst genommen hat. Ne? Also es war irgendwie so lapidar, ja, sie können uns was erzählen, aber letztendlich ist es so, dass es von meiner Seite aus, also von dem Berater bzw. von dem Betreuer zu dem Zeitpunkt vom Jugendamt, dass er das nicht so gesehen hat und ja, das ist jetzt eben halt so. Also ich konnte mich teilweise auch nicht halten im Jugendamt. Ne? Also ich war sowieso eine aufbrausende Person zu dem Zeitpunkt und hatte ganz, ganz viel Temperament und das war für mich so eine riesengroße Ungerechtigkeit. Ne? Also du sitzt da beim Jugendamt, du erzählst das, du weißt, dass es wahr ist und da sitzt jemand, der tatsächlich entscheidet, ne, über Schicksal, über Schicksale von Kindern. So, der sagt dann, nee, das ist nicht so, weißt du? So, was weiß ich nicht, warum? Weil er vielleicht denkt, so, die lügen ja sowieso immer und das ist das Bild und hier und da. Aber dass man so komplett ignoriert wird, das ging bei mir absolut auf keine Kuhhaut und ich werde auch gerade richtig, ne, also nicht aggressiv, aber aufbrausend innerlich jetzt schon. Muss mir gerade so ein bisschen zügeln. Dementsprechend war es auch so gewesen, dass ich tatsächlich rausgehen musste. Und ich war sehr beleidigend dann auch zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß, das hat absolut gar nicht weitergeholfen. Und vielleicht hat das auch noch seine Meinung bestärkt. Vielleicht war das auch sehr kontraproduktiv. Aber hey, ne, was willst du machen zu diesem Zeitpunkt? Naja, es war heftig. So, Pflegemutter, Pflegevater, die haben das alle mitbekommen. Wir haben es dem Jugendamt geschildert. Keiner hat irgendetwas gemacht. Keiner hat eine Reaktion gezeigt. Wir standen da wie hilflos und sonstige Geschichten. Die Ämter versagen ohne Ende. Kinder werden da tatsächlich irgendwie großgezogen in einem großen Tohuwabohu. Da ist ein neuer Freund, der... Und das ist ja eben halt diese große Ungerechtigkeit vom Jugendamt her. Die wissen ja ganz genau, aus was für einem Haushalt wir gekommen sind. Ich meine, dass wir es nicht leicht hatten. Das war ja wohl irgendwo ganz, ganz groß in Neonschrift auf schwarzem Hintergrund, gelb leuchtend, ne, vor uns auf der Stirn geklebt. Und dass man dann tatsächlich zu diesem Zeitpunkt es nicht geschissen bekommt, diese Sache dann auch tatsächlich ernst zu nehmen, aufgrund der vorherigen Erfahrung, finde ich das absolut skandalös auch. Ne? Also das ging gar nicht. Du bist dann hilflos. So, und machst das Beste eben halt draus. Das heißt, die Geschwister kommen dann eben halt her nach Schifter, verbringen dort eben halt eine lange Zeit und haben dort auch eben halt Spaß, ne? Und die Zeit ihres Lebens. Ja. Und dann wendest du dich eben halt an dieser zuständigen Behörde und wirst so behandelt. Ne? Also wir waren alle sehr fassungslos, ratlos. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. So, dann gab es eben halt auch nochmal eine Begegnung mit meinem Dad. Mein Vater hat tatsächlich versucht, sich, ja, will nicht sagen bei mir einschleimen, aber ja, er hat versucht, mein Interesse zu wecken. Und zwar war es so gewesen, er hat uns dann irgendwann, ich weiß gar nicht ganz genau so, aber er hat uns besucht in Schiffdorf und hat dann gesagt, ja, hier und dies und das und es ändert sich alles, ist alles toll und bla, hat da seine Geschichte erzählt. Und dann hatte er wohl die Idee gehabt, mir, war das eigentlich zur Konfirmation? Warte mal, ich muss mir jetzt gerade mal ganz kurz rekapitulieren, oder? Naja, Wurst. Er ist dann hergekommen. Hat dann gesagt, ja, es ist alles besser, bla bla bla. Und hat mir dann ein Handy gekauft. Ne? So ein Handy auf Vertrag wahrscheinlich. Ich wusste nicht, wie die Rahmenbedingungen zu diesem Handy waren. Dementsprechend, ja, habe ich das Handy gesehen und mir gedacht, so geil, das ist ein Handy. Mein Pflegepapa hat klipp und klar gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ne? Meine Pflegemama auch. So, habe ich auch verstanden. Ist überhaupt nicht das Thema, aber mein Vater war ja nicht umsonst mein Vater. Dementsprechend hat er wohl, keine Ahnung, ich glaube bei mir im Zimmer oder so, da haben wir privat einmal kurz gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was der Gesprächsinhalt war, aber da hat er mir dann tatsächlich das Handy gegeben und hat gesagt, hier, das kriegst du. Und ja, sozusagen, ne, heimlich zugesteckt. So, und natürlich haben meine Pflegeeltern das ja mitbekommen, ne? So, und ich habe das Handy trotzdem behalten. Und dieses Handy ging dann eben halt, ne, im Freundeskreis rum. Da gab es dann eben halt tatsächlich auch einen Nachbarn, der hatte eine Freundin, was weiß ich nicht, ein paar Dörfer oder ein paar Städte weiter entfernt gehabt. Und natürlich darfst du da anrufen, ist doch gar kein Thema. Hier, hast du, ich habe ja ein Handy. Ich wusste ja nicht, dass es ein Vertragshandy war. Ja, und dann habe ich ein paar Mal hin und her telefoniert, hier mein Jux gemacht und da mein Jux gemacht. Und anscheinend ja, war mein Vater dann wenig begeistert, als er dann tatsächlich die Telefonrechnung bekommen hat. Und dann war es so gewesen, dass er da was 500 Mark Schulden hatte zu dem Zeitpunkt. Waren das noch Markzeiten? Ich glaube schon. selber schuld. So, ganz ehrlich, dann erklär, warum, wieso und weshalb. Steck mir nicht geheimnisvollerweise ein Handy zu und erwarte dann von mir, dass ich weiß, wie hoch meine Rechnung ist, wie mein Guthaben abzurufen ist oder sonstige Geschichten. Also auch da ist er dann tatsächlich an meine Pflegeeltern herangetreten und meinte dann von wegen, das Geld haben zu wollen, ne? Wo meine Eltern auch gesagt haben, sag mal, ne, alles gut bei dir da oben? Ne? Ich glaube nicht. So, und dann gab es eben halt diese eine Situation, bevor ich jetzt diese Rechnung erstellt habe, ne, so da, wo die Handyübergabe stattgefunden hat. Ich weiß das jetzt noch. Also ich saß in der Küche. Also wir hatten eine große Küche gehabt und da war so eine Bar eben halt davor, da waren drei Hocker, kann man sich so vorstellen, drei Hocker vor der Bar. Ich saß dann ganz rechts auf dem Hocker und mein Vater saß dann neben mir in der Mitte auf dem Hocker. Und mein Vater hatte wohl irgendwann das Bedürfnis, mir eine Umarmung zu geben. Ne? So in dem Moment, wo sein Arm einmal nach oben gegangen ist und diese Bewegung oder diese Andeutung gemacht hat, dass er mich umarmen will, ich bin so zusammengezuckt, das glaubt ihr nicht. Ne? Also wirklich, ich bin... Ich saß ja auf dem rechten Hocker, ich bin so rechts, fast gegen die Wand gezuckt. Und da war mir klar, dass das wird nichts mehr. Also das auf jeden Fall nicht. Das ist ja wie so ein geschlagener Hund. Also ich habe diese Situation so dermaßen lebhaft im Kopf. Warum? Weil davor eine ganz lange Zeit das nicht mehr war. Also ich hab nicht zusammengezuckt, wenn irgendetwas war, wenn schnelle Bewegungen da waren oder so, habe ich damit irgendwann tatsächlich umgehen können. Und es war alles okay, es war alles tutti. Aber dann hat es tatsächlich wirklich nicht lange gedauert, bis ja, er eben halt neben mir gesessen hat, dann den Arm gehoben hat und ich meine Zuckung bekommen habe. Das hat er auch registriert, hundertprozentig. Ich weiß jetzt nur nicht, wie er damit umgegangen ist, aber für mich war in diesem Moment klar, das geht hier gar nicht mehr. Fertig, aus Ende. Also das hat sich ausgefuttert und es besteht auch keine Chance, dass wir tatsächlich irgendwie mal auf einen Nenner kommen werden, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich so eine Blockade im Kopf und ja, ich muss auch eingestehen, die habe ich jetzt noch. Teilweise denke ich mir heute, ey, komm, ne, sei fair, räum die Chance ein und versuch mal das Gespräch mit ihm zu suchen. Ganz ehrlich, habe ich jetzt auch gestern erst wieder darüber nachgedacht, intensiv. Aber es ist so, dass wenn ich mir das vorstelle, dann weiß ich nicht, ob ich noch mehr enttäuscht werde, weil vielleicht noch mehr ans Tageslicht kommt, was noch frustrierender ist. Oder dass er eben halt tatsächlich gar nicht redet, weißt du, und sagt, nee, das will ich dir nicht erzählen und bla bla bla, was ich mir eher vorstellen kann, aber es dennoch eben halt so einen faden Beigeschmack hinterlässt, ne? Ja gut, wer will denn schon auf seine Fehler angesprochen werden? Das kann ich natürlich verstehen, ne? Definitiv, aber gut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, man sollte es tatsächlich in Angriff nehmen, aber wir werden es sehen. Ja, und danach habe ich dann auch wirklich länger wieder nichts von meinem Dad gehört. Ganz im Gegenteil, eine ganz, ganz lange Zeit nicht. Aber das war auch von mir so gewollt, genauso wie es von ihm wahrscheinlich auch so gewollt war. Also Win-Win-Situation. Ja, Shift-Off war mein Eldorado der Jugend. Erstmal möchte ich an dieser Stelle auch ganz, ganz großes Dankeschön an all die Freunde, die ich dort gefunden habe, sagen und richten. Ihr habt mich mit zu dem gemacht, was ich bin, denn ihr habt Werte und Normen und die habe ich mit übernommen. Dementsprechend vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich möchte auch ganz klar Danke zu meinem Bruder sagen, dass wir ja trotzdem noch durch dick und dünn gegangen sind zu der Zeit. Wir waren natürlich etwas verschieden unterwegs, weil ich musste ja das eine halbe Jahr nachsitzen. Und dementsprechend ist er ja eine Klasse nach oben gegangen und hat die Schule auch ein bisschen früher beendet als ich. Aber dennoch waren wir immer auf einer Welle und das fand ich sehr, sehr geil. Auch dafür ein dickes, dickes, dickes Dankeschön. Ich muss auch an meine Pflegeschwester sowie auch an meine Pflegeeltern ein ganz großes Dankeschön rauslassen, weil letztendlich wir als eine Familie zusammengewachsen sind. Wir haben uns unterstützt auch in der Zeit, wo mein Papa tatsächlich auch schon vor uns nach England gegangen ist. Also wir sind 2003 umgezogen, 2001 ist er schon mal vorausgegangen und hat dort angefangen mit seinem Business. Und ja, all das hat dazu beigetragen, dass ich bin, was ich bin. Und dementsprechend hart war es auch gewesen, als dann irgendwann tatsächlich mal wieder eine Entscheidung getroffen werden musste. Damals kamen dann eben halt unsere Pflegeeltern auf uns zu, beziehungsweise auch auf mich im Speziellen, und haben gesagt: So, ne, du kannst es dir aussuchen, ob du jetzt tatsächlich vielleicht doch wieder zurück zu deiner Familie gehen möchtest oder ob du uns mit nach England begleiten möchtest. So, und wir waren ja auch schon diverse Male in England. Ich kenne ja die Familie, ich bin da ja auch familiär sozusagen. Die Sprache, ne, hat mir gelegen. Damals habe ich sie noch nicht gesprochen zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe sie sehr, sehr gut verstanden, wegen meinen Pflegeeltern. Das war immer sehr geil. Dementsprechend, und gut war ich auch in Englisch, ne? Also das war ja so mal eben locker flockig aus dem Handgelenk geschüttelt, was ich da präsentiert hat. Eine Eins, danke. Also insgesamt im Zeugnis, aber das ist nichts Besonderes mehr. So, ja. Und für mich war klar, für mich war sowas von sonnenklar, ne, dass ich mit nach England gehe, ganz ehrlich. Es war natürlich eine Entscheidung, die eine große Reichweite, würde ich jetzt nicht sagen, nein, aber die Großes mit sich gebracht hat, ne. Weil letztendlich ist es so, dass man auch hier wieder, oder beziehungsweise, ja, man geht wieder einen neuen Schritt, macht wieder ein neues Kapitel. Andere haben da vielleicht nur so 3 Stationen durchgemacht. Ich habe jetzt ein paar mehr Stationen durchgemacht, in der ich immer wieder irgendwie irgendetwas machen musste, also mich entscheiden musste und dann einen anderen Weg gehen musste. Von daher habe ich da tatsächlich auch mit Wehmut drauf geschaut, weil mein ganzer Freundeskreis natürlich jetzt auch hier in Schiffdorf ist und ich auch in der Pubertät war, ne? Also ich war 16, 17 zu diesem Zeitpunkt. Aber dennoch habe ich mich dafür entschieden. Das war mir auch ganz wichtig, zu sagen, ey, ihr wart da für mich und ich werde euch auf jeden Fall nicht im Stich lassen, ich werde euch jetzt nicht sitzen lassen, deswegen komme ich mit. Aber das war nicht aus dem Grund heraus zu sagen, ja, ich will euch nicht sitzen lassen oder ein Pflichtgefühl gegenüber meinen Pflegeeltern. Nein, ganz im Gegenteil, weil ich die als meine Familie empfunden habe und das immer noch tue. Und ich wollte meiner Familie nicht fern sein. Natürlich habe ich eine biologische Familie, ganz klar. Und ich sage auch zu meiner Mama heute noch Mama und zu meinen Geschwistern habe ich immer noch einen Draht. Aber meine Familie in dem Sinne ist meine Pflegefamilie. Da hege ich tatsächlich diese Gefühle, die man in einer Familie tatsächlich haben kann und haben sollte, ne? So, und dementsprechend bin ich natürlich mitgegangen. Es war aber nicht so, dass wir jetzt eben von heute auf morgen nach England gezogen sind. Wir haben erstmal gewartet, bis wir, also mein Bruder und ich, oder ich besser gesagt, meine Schule abgeschlossen habe. So, dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Und dann haben wir den Umzug nach England geplant. Nee, das ging dann so, dass wir tatsächlich mit der Fähre rübergefahren sind. Wir haben all unser Hab und Gut in LKWs verladen. Das waren, glaube ich, 2 Stück. Und ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich am letzten Tag dann beim Umzug, wo wir gerade abhauen wollten, noch einmal so durch das Haus gegangen bin. Also wirklich, ich habe meine Hand an die Wände gehalten und bin dann gelaufen und bin dann so jeden Raum entlang gestrichen. Ne, oben durch mein Kinderzimmer, durch das Badezimmer, wo mir meine Haare abrasiert wurden. Ne, bis hin ins Büro-Zimmer von meiner Pflegeschwester, wo ich vor dem PC hing und versucht habe, ein Praktikum bei der Polizei zu bekommen, aber ich war auf der Hauptschule dementsprechend. Dann durch das Zimmer von meinem Bruder, wo wir legendäre Feiern hatten, bis hin zu seinem kleinen Dachboden, den er da oben ausgebaut bekommen hatte. Da hatten wir auch echt Abende, legendäre Abende verbracht. Ja, ne, bis hin die Wendeltreppe, die wir runtergegangen sind, wo ich mich immer gerne mit dem Schlafsack tatsächlich habe runtersausen lassen. Dann durch das große Badezimmer, wo ich mich in den Whirlpool gelegt habe mit einem Neoprenanzug, nur um zu sehen, ob es tatsächlich einen Wasserfilm zwischen Neoprenanzug und Haut gibt, der einen warm hält. Es war fantastisch. Dann runter und dann zum Eingang. Hab die Tür aufgemacht, hab dann den Weg runtergeguckt zur Straße hin, da stand das Auto bereit. Da hat Oma im Mercedes gesessen. Oma und Opa, genau richtig. Und da sollte ich dann mitfahren und auf einmal stand sie da. Meine beste Freundin. Sie wusste, dass ich zu diesem Zeitpunkt ausziehe. Sie wusste auch genau, wann ich abhaue. Keine Ahnung, woher sie das wusste, aber auf jeden Fall stand sie da. Es war wie Hollywood, verdammt. Ey, ich hatte echt Tränen in den Augen und ich hatte so viel Wehmut im Herz. Und das hat sie gesehen, gespürt. Wir beide sind uns entgegengelaufen und haben uns einfach nur mal ganz kräftig in den Arm genommen. Wir haben geweint. Wir standen da und haben geweint. Aber es musste sein. Abschied ist so wirklich einer der, ja, ekelhaftesten Sachen, die man machen muss, finde ich, weil Abschied kann sehr, sehr wehtun. Ja, und dann, keine Ahnung, war es dann so, war es 5 Minuten oder 6 Minuten, in denen wir uns da so herzlich und innig umarmt haben, dass ich dann tatsächlich sagte, dass ich los muss, ne? Also, es führt leider keinen Weg mehr drumherum. Dementsprechend, ja, habe ich mich dann ins Auto gesetzt und ich lüge nicht, ja, sie kann das alles bestätigen, falls ihr irgendwie tatsächlich einen Zeugen dafür braucht, gar kein Thema. Naja, auf jeden Fall stand sie dann da auf der Straße, ich im Auto, hinten auf der Rückbank mit meinen Geschwistern. Das Auto fuhr los. Ich habe dann wirklich den Blick hinten aus dem Fenster geworfen und habe sie dann da gesehen, wie sie geweint hat. Ne? Und dann habe ich doch tatsächlich zu meiner Oma oder zu meinem Opa gesagt, ich sage, stopp, bitte eben ganz kurz anhalten. So, und dann bin ich tatsächlich nochmal rausgegangen, bin ihr nochmal in die Arme gesprungen und wir haben uns tatsächlich noch einmal herzlichst umarmt. Aber das war es dann auch, genau richtig. Und dann musste ich tatsächlich los. Also es war eine herzzerreißende Szene für mich selber. Und es ist ein unvorstellbarer Schmerz. Und das war krass, weil sowas habe ich vorher noch nie erfahren. Noch nie vorher in meinem Leben habe ich es ja mit Schmerzen verbunden, einen Ort zu verlassen. Ganz im Gegenteil. Es war immer damit verbunden, dass ich so eine Erleichterung hatte. Ne? So, hey, es ist vorbei, die nächste Situation kommt. Und das wird besser. Nein, ganz im Gegenteil. Oder man hat eben sich nicht drauf gefreut, dass die Situation sich geändert hat, ganz klar. Aber letztendlich war das ein Abschied, den ich noch nie hatte, zuvor noch nie hatte. Und wenn diese Emotionen erstmal in einem stattfinden, das ist unglaublich. Ich konnte mich tatsächlich nicht konzentrieren, lenken oder was auch immer. Es war wirklich das allererste Mal, dass ich sowas mitgemacht habe. Und boah, das war krass. Naja, wir haben dann noch 2-3 Wochen bei meiner Oma in Stodel haben wir dann tatsächlich noch gewohnt, bevor wir dann rübergefahren sind, beziehungsweise rübergeschifft sind. Und ja, in der Zeit hat sich auch noch so viel ergeben. Ne? Also ob es Beziehungen waren, ne, zu Klassenkameradinnen oder ob es, keine Ahnung, noch eine Last-Minute-Beziehung war oder beziehungsweise das Last-Minute-Verliebtsein. als man dann nach Stodel gezogen ist. Also ich habe da tatsächlich noch jemanden kennengelernt. Ich glaube, das war auf meinem vorletzten Tag oder so. Keine Ahnung. Tschüss. Ja, das kam dann auch noch mit dazu. Ne? So, auch frisch verliebt. Und dann haust du nach England ab, ey. Und dann, waren wir da auf der Fähre. Und ich hoffe, dass meine Pflegemutter sich daran noch erinnern kann, wenn ich das jetzt erzähle. Wir saßen dann tatsächlich auf der Fähre. Ich habe echt Rotz und Wasser geheult, ne? Wirklich Rotz und Wasser geheult. Mein Onkel ist noch mitgefahren. Und als das Boot, oder ja, das Boot sei schon, als die Fähre abgelegt hat, habe ich dann hinten am Deck gestanden. Und dann habe ich gesehen, wie sich das Ufer noch so ein bisschen entfernt oder noch weiter entfernt. Und und dann wurde einem erst so wirklich klar, hey, ne, jetzt fängt hier was ganz, ganz Neues an. Und es fühlt sich scheiße an. Gefühlt in diesem Moment hatte ich wirklich, ich war so voller Trauer, ne? Ich war in meiner Kabine, ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt, ist mir scheißegal. Aber ich saß in meiner Kabine in der Dusche, ja, natürlich, also das Wasser hat nicht gelaufen, ich saß da mit meinen Klamotten, ich brauchte nur einen Ort für mich, weißt, also fertig. Also ich saß da jetzt nicht und hab das Wasser auf mich prasseln lassen, nein. Aber ich saß in der Dusche und hab geflennt, ne, also wirklich geflennt. Also ich habe auch so geweint, dass ich nach Luft schnappen musste und alles. Ich kannte das nicht, also das habe ich noch nie erlebt, wirklich nicht. Ja, und dann ging es nach England. Dort wurde ich erwachsen. Das muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr betonen. Aber das wird der Inhalt vom nächsten Podcast sein, beziehungsweise von der nächsten Staffel. Da will ich jetzt aber noch nicht so drauf eingehen. Letztendlich will ich nur noch einmal sagen, dass ich immer noch entsetzt darüber bin, wie lässig Larifari-Behörden tatsächlich mit Informationen aus Haushalten umgehen, die beobachten und auch mitbekommen, dass es dort nicht richtig zugeht, dass dort Ungerechtigkeiten herrschen. Ich finde es sehr, sehr erschreckend, dass man keine Zweitstelle hat, die man anlaufen kann, um die Erststelle tatsächlich in Frage zu stellen. Wie zum Beispiel wünschte ich mir, dass es es tut mir leid, also ich habe heute schon sehr, sehr viel gesprochen, dass es Behörden gibt, die Behörden checken. Also wirklich unabhängige Behörden, die wirklich ein Auge darauf haben, wie die staatlichen Behörden arbeiten, dass wirklich Regeln eingehalten werden, dass Ketten entstehen, beziehungsweise, ja, noch nicht mal Ketten, nein, Quatsch, das ist das falsche Wort, dass tatsächlich nicht diese Ketten da sind, die ewig lange dauern, weil diese Hierarchie, die dort herrscht, ne, dass man erst zu dem Vorgesetzten geht, der dann da und dass es immer weiter nach unten delegiert wird, bis hin zu diesem einen Betreuer, der da sitzt und dann sieht, was das ist und sagt, ja, nee, das stimmt nicht und dann ist die ganze Sache erledigt. Warum ich dieses Beispiel nehme, der Fall Kevin aus Bremen, der hat es eindeutig gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das arme Kind, das war wirklich seinem Vater ausgesetzt, es wurde malträtiert, es ist auch gestorben, es wurde tot in einem Kühlschrank aufgefunden mit gebrochenen Rippen, weil massive Gewalteinwirkung stattgefunden hat. Und die Ärzte, die tatsächlich untersucht haben und auch diese Blutflecken, alles an Brüche festgestellt haben, haben natürlich auch das Jugendamt informiert, aber dieses Jugendamt war tatsächlich nicht in der Lage tatsächlich, keine Ahnung, dass der Chef es sich zur Chefsache macht, um das zu kontrollieren. Nein, es wurde komplett nach unten delegiert. Die Beschwerde oder beziehungsweise das Anliegen ging hoch und von dort aus ging es runter. Bis hin zu diesem einen Sachbearbeiter, Betreuer, der sowieso schon von Kevins Vater um Finger gewickelt war, ne? Weil der Vater von Kevin, der konnte natürlich auch ganz, ganz viele gute Geschichten erzählen und Lügen etc. pp. So, und der hat das tatsächlich abgehakt und hat gesagt, nö, da ist nichts, ich bürge dafür und fertig ist. Und schwupp, was ist passiert? Wir haben ein Kind, welches tot im Kühlschrank liegt. Und für mich ist es sehr, sehr erschreckend. Warum? Weil er im Land Bremen stattfand und ich auch im Land Bremen war zu dem Zeitpunkt mit dem Jugendamt. Ne? Also die gleichen Behörden, die tatsächlich auch für Kevin zuständig waren, waren auch für mich zuständig, beziehungsweise auch für meine Familie, für meine Geschwister. So, und es ist noch nicht mal so lange her, nachdem ich abgehauen bin. 2003 ist, glaube ich, Kevin gestorben. Ich musste nochmal genau recherchieren, aber letztendlich ist das 2003, 2004 vielleicht sogar gewesen. Und nicht lange davor war ich auch in einer Situation, wo ich Gewalt zu Hause erfahren habe, wo ich erniedrigt wurde, etc. pp. Und dass es tatsächlich so weit kommen konnte, bis eben halt ein Kind stirbt. Ich hätte auch sterben können. Klar, vielleicht nicht von meinem Vaters Hand, aber keine Ahnung, durch gewisse andere Umstände. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel auch tatsächlich bei meinem Eltern oder bei meinem Vater geblieben wäre, dann wäre für mich tatsächlich nicht der Werdegang, hey, ich gehe zur Schule und danach mache ich eine Ausbildung. Ganz im Gegenteil. Ich wäre im Knast gelandet, aber sowas von. Durch was weiß ich nicht für Straftaten. Wenn ich tatsächlich so abgestumpft geblieben wäre, wie ich war, ne, und das tatsächlich mit in mein Erwachsenenalter getragen hätte, das wäre etwas, was wie eine verdammte Bombe gewesen wäre. Ne? Also da gehe ich ganz, ganz stark von aus, ganz ehrlich. Weil ich kenne mich. Ne? Also ich weiß, wie ich war, als ich in normalen Umständen in einer Pflegefamilie war und dann zum jugendlichen beziehungsweise zur Pubertät. Ne? Da war das auch kein Zuckerschlecken mit mir. Also erstmal Hut ab. Liebe Pflegemama, dass du tatsächlich mit mir tatsächlich diese Straße lang gegangen bist, da bin ich dir echt unendlich dankbar und es tut mir so leid für verletzende Worte, die ich gesagt habe oder auch Situationen, in die ich dich gebracht habe. Also von daher fühl dich bitte, bitte ganz, ganz herzlich gedrückt. Ja, und ich wünsche mir, dass es tatsächlich nicht diese Kette gibt, dass die Behörden tatsächlich unabhängig voneinander sich kontrollieren und dass tatsächlich auch solche Sachen ernst genommen werden, wenn dort mehrere Personen auftauchen und sogar die Zeugen, ja, die zu dem Zeitpunkt das alles gesehen haben, auch noch da sind. Ne? Also ich hoffe, das ändert sich. Und ja, es muss sich ändern, ganz klar. Also darüber bin ich sehr, 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 sehr sauer. diese Behörden waren letztendlich da, um Kinder zu beschützen, was sie letztendlich nicht getan haben. In meinen Augen waren sie total, ja, vielleicht überfordert, aber auf jeden Fall nicht da, wo sie hätten sein müssen. Und das hinterlässt bis heute noch einen faden Beigeschmack. Ich weiß jetzt nicht, wie es eben halt um den Behörden heute steht, aber ich hoffe, dass sich da tatsächlich etwas geändert hat, muss es. Ja, dass da mehr Aufmerksamkeit herrscht. Weil Schicksale sind oder werden dadurch entschieden. Also meine jüngere Schwester zum Beispiel, ein Jahr jünger als ich, die hat auch enorm viel mitgemacht. Alleine weil das Jugendamt tatsächlich nicht zu diesem Zeitpunkt eingeschritten ist, in dem ich mit meiner Pflegemama beim Jugendamt gesessen habe. Ne? Also das ist etwas, was sie heute auch noch mit sich trägt und auch etwas, was sie bis heute noch beschäftigt. So, und auch meine anderen Geschwister, die sind jetzt auch nicht gerade sehr vom Glück gesegnet. Ne? Da gibt es auch Schicksale, herzzerreißende Schicksale. Und auch aufgrund dessen, weil Ämter in meinen Augen, das ist meine Meinung, versagt haben. Und auch, dass ja, die Gemeinschaft auch versagt hat. Ne? Also solche Schicksale sind ja nicht Einzelschicksale, nein, ganz im Gegenteil. In Bremerhaven zum Beispiel ist es so, dass man tatsächlich viele solche Kinder hat, die sowas miterleben und tatsächlich auch ja, dementsprechend sich nicht so entwickeln können, wie sie es eigentlich hätten können. Das Potenzial wird niemals ausgeschöpft. Niemals. Ne, weil die Umstände vorher es tatsächlich nicht ermöglicht haben. Und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Natürlich kann man nicht jedes Kind retten, aber es sollte eigentlich unsere Pflicht sein, jedes Kind zu retten. Und es wenigstens versuchen. Das sollte man. Aber irgendwie, keine Ahnung. Es ist so, dass die Gesellschaft wegguckt. Das interessiert mich nicht, beziehungsweise da mische ich mich nicht ein. Ich habe Angst vor Stress. Habe Angst, dass ich mitten auf der Straße, wenn ich dann eben halt meinen Mund aufmache, tatsächlich, keine Ahnung, Schläge kassiere oder so, weil eben halt natürlich derjenige, der es eben halt öffentlich macht, natürlich auch, ja, keine anderen Hemmungen hat, sage ich es mal so. Oder wenn man eben halt, keine Ahnung, als Nachbar es hört, dass ein Kind geschlagen wird und dann tatsächlich auch nicht interveniert oder einschreitet, Polizei anruft oder sonstige Geschichten, weil es einem nichts angeht. Das Gefühl hat man. Und das hat man heute noch, im Jahre 2020. Klar, es wird immer gesagt, nein, ne, also das darf nicht sein, dies und das und jenes, aber dennoch findet es statt. So, und es tut mir wirklich leid um die Kinder, die heute erwachsen sind, in meinem Alter sind und die das tatsächlich ja nicht so gezeigt bekommen haben, wie ich es gezeigt bekommen habe. Und das stimmt mich sehr nachdenklich. Nee. Aber dafür mache ich diesen Podcast, damit ich Aufmerksamkeit erzeuge, damit ich Menschen zum Denken bringe, dass ich eventuell vielleicht auch, ja, im Englischen sagt man mehr Awareness. Ich weiß jetzt gerade nicht das deutsche Wort. Das ist so ein kleines Problem bei mir. Deswegen habe ich auch teilweise solche sprachlichen Hänger, weil manche Wörter mir im Englischen erst einfallen, bevor sie im Deutschen da sind. Ja, dass man eben halt ja eine Reichweite entwickelt und dass man Aufmerksamkeit erzeugt, dass man seine Sinne auch dafür schärft. Also mein Appell an dieser Stelle ganz klar, ne? Hört zu, wenn ihr etwas seht, sagt es, beziehungsweise schreitet ein oder informiert Behörden. Wenn ihr Behörden nicht traut, dann verschiedenste Hilfsorganisationen, die es tatsächlich auch schon mittlerweile gibt. Passt auf euch auf, ne? Und denkt dran, all das, was in den jungen Jahren bei den Kindern passiert und was sie auch eben halt tatsächlich lernen, das wird ein ganz großer Bestandteil in deren Zukunft sein. Also von daher gerade am Anfang wirklich darauf achten, dass man ja respektvoll mit dem Kind umgeht. Ne? Also Respekt. Respektvoll, genau. Dass es ernst genommen wird, dass zugehört wird, ne? Ganz wichtig. Und dass es auch bestätigt wird, dass es gefördert wird, dass es Aufgaben bekommt, dass es belohnt wird, ne? Dass es ganz klar belohnt wird. Nicht übertrieben, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen sie ja nicht verziehen. Dass man konsequent dabei bleibt und ja, auch selber an dem Kind noch wächst, weil das Kind selber kann einem tatsächlich auch noch mal so ein paar Sachen beibringen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Und in diesem Sinne sage ich tausend, tausend, tausend Dank an euch alle, die ihr da zuhört. Ohne euch wäre das alles nie klar gegangen, definitiv nicht. Deswegen freue ich mich schon auf das weitere Projekt, also auf Staffel 2. Und ja, verabschiede mich mit den Worten von Nina Simone. I'm feeling good, weil das tue ich wirklich jetzt gerade auch. Bin ich enorm stolz auf mich und enorm proud of my audience. Deswegen, ja, fühle ich mich sehr, sehr gut. Also, wir hören uns in Staffel 2. Wann die kommt, das werde ich demnächst preisgeben. Da gibt es dann die ein oder andere Info. Und ich werde jetzt tatsächlich richtig professionell rangehen und ja, mir da was aufbauen. Also, freut mich, wenn ihr da tatsächlich auch wieder zuschaltet. Also, tschüssen.
A new day, it's a new